Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig Führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und zufriedener und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership-Podcast Inspiration, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Staffel 1, Episode 5 meines Podcasts Nachhaltig Führen. Heute geht es darum, wie Sie durch Ihre Persönlichkeit als Führungskraft noch souveräner auftreten können und wie Sie sich auch bestmöglich auf die Kommunikationspräferenzen Ihres Mitarbeiters einstellen können und dabei trotzdem authentisch bleiben. Dazu wollen wir auch heute wieder mit einem Zitat beginnen. Und zwar stammt es von Warren Bennis, den wir schon einmal zitiert haben. Und es lautet, die Kernkompetenz von Führung ist Charakter. Ein zweites Zitat kennen Sie auch von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Und diese beiden zeigen, glaube ich, schon, wie wichtig das Thema der eigenen Persönlichkeit im Rahmen der Führung ist. Weil Sie als Führungskraft immer auch unter Beobachtung stehen und zum anderen auch Verhalten von ihren Mitarbeitern einschätzen müssen, um situativ gut darauf zu reagieren. Und dem wollen wir uns heute mal annähern, indem wir uns mit dem Thema Persönlichkeit auseinandersetzen. Von daher ist Persönlichkeit in der Kommunikation und Führung immer aus drei Gründen besonders relevant. Zum ersten, um zu schauen, wie wirke ich persönlich als Führungskraft auf meine Mitarbeiter. Zum zweiten, um eben Verhalten auch von anderen Menschen, wie gerade erwähnt, besser einschätzen zu können. Und zum dritten, in einem Maße, wie ich das möchte, mich als Führungskraft in der Kommunikation bestmöglich auch auf die Erwartungen anderer Menschen, in diesem Fall Mitarbeiter, einstelle, ohne dabei aber selber gekünstelt oder Schauspielern drüber zu kommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Von daher sollten Sie in der Kommunikation immer wie eine Art Chamäleon sein, je nach Situation auch ein bisschen die Farbe wechseln, dabei aber das eigene Wesen immer beibehalten. Wie das gelingen kann, darauf möchten wir heute Antworten finden. Und da ist das Thema Persönlichkeit häufig ein sehr, sehr guter Zugang. Das Thema Persönlichkeit ist schon relativ alt. Vielleicht wissen Sie, wer so die ersten waren, die sich damit beschäftigt haben. Und naja, wie bei vielen Dingen sind das häufig die Griechen. Das war jetzt allerdings nicht Aristoteles oder Sokrates, sondern es gab einen antiken Mediziner, Hippokrates. Vielleicht kennen Sie den. Wenn Sie Ärzte im Freundeskreis haben, die müssen ja heutzutage immer noch den hippokratischen Eid leisten. Und Hippokrates hat schon etwas entwickelt, was er Temperamentenlehre nannte. Das bedeutet, er hat, Gemütszustände und Handlungen von Menschen darauf zurückgeführt, welche Körpersäfte bei ihnen besonders stark vorherrschend waren. Und Hippokrates hat damals schon vier Typen unterschieden, die wir interessanterweise bis heute im Sprachgebrauch haben. Eine davon ist zum Beispiel der Choleriker, also Menschen, die sehr aufbrausend und intensiv reagieren. Andere waren noch der Phlegmatiker, der Melancholiker und auch der Sanguiniker. Und naja, inzwischen weiß man, dass Persönlichkeit etwas anders zustande kommt als durch Körpersäfte. Ein Teil davon ist sicherlich angeboren, ein anderer Teil auch angelernt durch Sozialisierung, Erziehung. Gibt ja den schönen Spruch, dass wir die Mischung aus den fünf Personen sind, mit denen wir uns am meisten umgeben. Von daher spielt es auch in der Persönlichkeitsentwicklung eine ganz, ganz große Rolle, von wem ich da auch meine Prägung mitbekomme. Und ich möchte mich eben heute mit Ihnen auch darüber unterhalten, wie es mir gelingt, mich in meiner eigenen Persönlichkeit noch gezielt zu entwickeln und auch zu gucken, wie kann ich mich denn situativ bestmöglich auf das auch einstellen, was der andere von mir braucht, ohne dabei mich aber selber zu verbiegen und zu schauspielern. Beim Thema Persönlichkeit gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Vielleicht kennen Sie auch einige davon, die unterschiedlich komplex sind. Ich möchte heute mit Ihnen mal auf ein einfaches Grundmodell schauen, das sowohl dem DISC-Modell, das kennen Sie vielleicht, DISG, als auch dem Insights-Modell, das arbeitet mit Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, zugrunde liegt. Es ist dasselbe Grundmodell von einem Psychologen namens William Marston, so um 1920 herum entwickelt. Und dazu habe ich auch vor einiger Zeit mal ein Video ins Netz gestellt, wo ich das Modell nochmal erkläre. Das werde ich auch in den Shownotes nochmal verlinken. Von daher, wenn Sie gerne parallel auch noch ein Bild dazu haben aus einer realen Trainingssituation, dann seien Sie an dieser Stelle nochmal auf das Video verwiesen. Die Shownotes finden Sie wie immer unter nachhaltigführen.blog und dann /S01E05 für die 5. Episode der ersten Staffel meines Podcasts. Führen wie immer mit UE an der Stelle. Naja, und dieses Grundmodell unterscheidet eben, auf der einen Achse sind Menschen, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, eher extrovertiert oder introvertiert. Auf der anderen Achse sind Menschen eher sach- oder aufgabenorientiert oder rational. Und auf der anderen Seite sind wir eher beziehungs- oder menschenorientiert oder eher emotional geprägt. Jetzt natürlich wichtig, mal zu differenzieren, was heißt denn das? Und wir fangen an mit der Unterscheidung von extrovertiert und introvertiert. Interessanterweise beschreiben wir häufig, wenn wir erklären, was extro oder introvertiert ist, das beobachtbare Verhalten. Sprich, Menschen, die wir als eher extrovertiert wahrnehmen, die sind sehr stark nach außen gekehrt, teilen sich gerne mit und knüpfen auch leichter Kontakte als andere. Während introvertierte Menschen häufig eher ein bisschen zurückgezogen, in sich gekehrt sind. Interessant ist jetzt mal, woher kommt dieses Verhalten eigentlich? Beziehungsweise, was gibt einem extrovertierten Menschen das, sich extrovertiert zu verhalten? Und jetzt ist vielleicht noch eine Unterscheidung ganz, ganz wichtig, nämlich die, dass ich jetzt immer ganz bewusst von Extremen spreche. Weil, wenn ich eine Skala habe von extrovertiert bis introvertiert, dann kann ich überall auf dieser Skala sein. Das heißt, wir haben ohnehin alle diese Persönlichkeitseigenschaften und Typen in uns, jeder in etwas unterschiedlicher Ausprägung. Und es gibt auch beim Thema Persönlichkeit kein gut oder schlecht, kein richtig oder falsch. Und zusätzlich gilt, es kann sich auch beruflich und privat sehr stark unterscheiden, wie da meine Ausprägung ist. Vielleicht kennen Sie den nicht ganz ernst gemeinten Spruch, beruflich Tiger, privat Tiger Ente. Das zeigt schon, dass Menschen sich da durchaus in unterschiedlichen Kontexten sehr unterschiedlich verhalten können. Ist ja einer der Grundgedanken der Psychologie, auch das Verhalten immer abhängig ist, zum einen von der Persönlichkeit, zum anderen aber auch vom jeweiligen Kontext. Und da gibt's das schöne Beispiel, dass sich derselbe Mensch in unterschiedlichen Kontexten ganz anders verhält. Zum Beispiel im Fußballstadion aufschreit und jubelt, wenn Deutschland ein Tor geschossen hat, auf der anderen Seite aber, wenn er in der Oper ist oder im Theater, sich eher zurückhaltend verhält. Und es hängt eben auch in erheblichem Maße vom Kontext ab. So, extrovertiert, introvertiert, da waren wir gerade stehen geblieben. Was gibt es einem extrovertierten Menschen, sich extrovertiert zu verhalten? Und der Psychologe sagt, dass Menschen aus diesem Verhalten, das ist der spannende Aspekt, Energie beziehen. Das heißt, der Extrovertierte, der tankt eher Kraft und lädt seinen Akku wieder auf, indem er sich mit anderen Menschen austauscht und viele unterschiedliche Ideen und Impulse einsammelt, die er dann für sich weiter verarbeiten kann, während der Introvertierte eher Kraft daraus bezieht, auch mal für sich selber zu sein, nachzudenken, Spaziergang zu machen, ein gutes Buch zu lesen. Das ist also ein sehr unterschiedliches Verhalten, was man dann häufig auch, das ist glaube ich das beste Beispiel, auf Partys beobachtet. Sehr extrovertierte Menschen, die hätten wahrscheinlich Freude daran, 5, 6, 7, 8 neue Leute kennenzulernen, mit jedem eher oberflächlich, und das ist jetzt nicht bewertend, sondern eher beschreibend gemeint, sich zu unterhalten und daraus viele neue Impulse zu gewinnen, die sie dann weiterdenken können, während der Introvertierte wahrscheinlich eher mit den 2 Personen redet, die er ohnehin vorher schon kannte, und dann allerdings eher tiefergehende Gespräche führt. Das ist also die eine Unterscheidung, bin ich eher extrovertiert oder introvertiert in meinem Verhalten. Das zweite ist die Unterscheidung, bin ich eher sachorientiert, aufgabenorientiert oder menschen- bzw. beziehungsorientiert. Eine sachorientierte Führungskraft würde beispielsweise sagen, das sind die Ziele, die gilt es zu erreichen, ist mir doch egal, wie es den Leuten dabei geht, ist hier schließlich kein Ponyhof, kein Wunschkonzert und das jetzt zu erledigen, Punkt, basta. Eine sehr menschenorientierte Führungskraft im anderen Extrem würde vielleicht sagen, ja, es wäre schön, wenn du mal drüber nachdenken könntest, vielleicht zu versuchen, das zu machen. Also Sie merken schon, Übertreibung dient der Verdeutlichung. Eine sehr weiche, menschenorientierte, harmonische Art der Führung könnte das sein. Und aus der Kombination dieser vier Dimensionen ergeben sich jetzt eben vier unterschiedliche Typen, die sie auch nochmal als Grafik dargestellt im entsprechenden Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode finden. Wie gesagt, finden Sie auf www.nachhaltigführen.blog/S01E05. Dort sehen Sie eben vier unterschiedliche Typen dargestellt. Im DISC-Modell werden die mit den jeweiligen Anfangsbuchstaben DISG abgekürzt. Steht dann für dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Im Insights-Modell wird mit Farben operiert. Jetzt lassen Sie sich bitte nicht verwirren, weil ich weiß, dass das DISC-Modell leicht abweichende Farben zu den Insights-Typen nutzt. Ich persönlich nutze allerdings trotzdem gerne in der Verbindung die Farben aus dem Insights-Modell, weil es dann beide Ansätze auch zusammenführt und somit besser anschlussfähig wird. Von daher ist der dominante Typ jetzt in dieser Abbildung rot, der initiative gelb, der stetige Typ grün und der gewissenhafte blau. Und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, was diese unterschiedlichen Typen ausmacht und vor allem, was Sie als Führungskraft ganz konkret tun können, um eben Ihren Mitarbeitern in bestimmten Situationen noch besser entgegenzukommen und die noch besser zu erreichen. Ja, der erste ist der dominante Typ, der rote. Und dieser dominante Typ zeichnet sich dadurch aus, wie gesagt, ich spreche jetzt immer in Extremen, dass er sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig ist. Dominante Menschen setzen sich gerne herausfordernde Ziele und wollen die auch erreichen und wollen diese Challenge, diese Herausforderung auch annehmen und siegen. Die leben häufig nach dem Motto, der zweite Platz ist eigentlich schon der erste Verlierer. Was positiv ist an denen und wo ihre großen Stärken liegen, ist, sie sind häufig sehr unternehmerisch, mitunternehmerisch, haben großen Drive, wollen Ergebnisse erreichen, sind sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig, sehr erfolgsorientiert. Die mögen es auch nicht, wenn Trägheit entsteht und treiben Dinge voran, auch Projekte beispielsweise. Dort sind sie wirklich sehr, sehr gut, auch den Lead zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass kein Stillstand entsteht. Das ist die große Stärke des dominanten Menschen. Auf der anderen Seite hat eben jede Rolle auch sogenannte zulässige Schwächen. Und ich rede gerne deswegen von zulässigen Schwächen, weil häufig ist es unrealistisch, dass wir alle diese Eigenschaften, die die unterschiedlichen Verhaltensstile mitbringen, gleichermaßen gut beherrschen. Von daher ist es absolut in Ordnung, wenn wir bestimmte zulässige Schwächen haben, uns dieser auch bewusst sind und dann eben dafür sorgen, dass wir uns im Team mit Menschen umgeben, die mit ihren individuellen Stärken genau diese Schwächen auch ja wieder ausgleichen können. Weil sonst entsteht häufig so durch Rekrutierungsinzest, möchte ich es mal nennen, eine Teamkonstellation, wo sich ja immer nur Personen finden, die ähnliche Stärken haben, aber wo sich die Schwächen vielleicht eher potenzieren. Und das ist immer gefährlich. Von daher ist es auch wichtig, im Team auf eine gute Diversity, sagt man zu Neudeutsch, das heißt Vielfalt zu achten. Okay, kommen wir zu den zulässigen Schwächen des dominanten Menschen. Naja, weil der eben nicht so menschenorientiert, beziehungsorientiert ist, neigt er eben häufig auch dazu, andere mal etwas harsch anzufahren, über den Haufen zu fahren, platt zu machen, an die Wand zu stellen, wie immer sie es nennen wollen, indem er es mit seiner Durchsetzungsstärke vielleicht in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen übertreibt und sich zu sehr durchsetzen will, weil der Dominante neigt auch am ehesten von den vier Typen dazu, eigene Ziele zu verfolgen und die vielleicht auch mal über das Gesamtziel oder Teamziel zu stellen. Von daher muss man da immer aufpassen, dass er nicht dazu neigt, andere zu sehr zu provozieren und zu irritieren. Jetzt finde ich es immer ganz gut, auch nochmal Beispiele zu nennen, so aus dem richtigen Leben für solche Personen. Und dazu eignet es sich ganz gut, einen Ausflug mal so in die Welt der Politik, der Wirtschaft, des Showbiz zu machen und dort eben Leute zu finden, die ja auch diesen Verhaltensstil in gewisser Art und Weise auch sehr, sehr gut darstellen. Und für einen Dominanten würde mir zum Beispiel einfallen, Uli Hoeneß, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil das ist jemand, der sehr, sehr viel Unternehmergeist hat, sehr viel so positive Machereigenschaften auch mitbringt, in der Lage ist, Dinge auch mal zu benennen, unpopuläre Sachen auszusprechen. Das sind eben auch wesentliche Qualitäten eines dominanten Menschen. Insbesondere, wenn wir so über positive Machereigenschaften sprechen. Helmut Schmidt wäre auch noch ein tolles Beispiel. Denken Sie mal an Hamburger Flutkatastrophe, wie er das als Innensenator da alles mit viel Durchsetzungsstärke gemanagt hat. Das ist sicherlich ein gutes Beispiel für so jemanden, der sehr positiv dominant ist. Natürlich gibt es auch negativ dominante Beispiele. Da fallen einem natürlich am ehesten solche Leute ein wie Donald Trump, Wladimir Putin, die auch eher mal dazu neigen, andere Leute, naja, an die Wand zu stellen, jetzt nicht im wörtlichen Sinne, dennoch mit Argumenten platt zu machen, sich da auf Kosten anderer durchzusetzen. Von daher, das wären so eher negativ dominante Eigenschaften. Wer sicherlich auch noch viel positive Dominanz hatte, war Gerhard Schröder oder hat es ja heute noch, war in seiner Funktion als Bundeskanzler. Frau Merkel sicherlich auch, die da sehr durchsetzungsstark auftreten kann. Von daher sind das vielleicht nochmal Beispiele, die Ihnen auch dabei helfen, noch besser zu verstehen, was es mit diesem Verhalten genau gemeint. Dann haben wir den zweiten Typen, den Gelben, den Initiativen. Der ist eben auch extrovertiert, aber eher menschenorientiert. Eher so ein Typ Entertainer, wenn man so möchte, der gerne auch mal das ganze Unternehmen als Bühne versteht, um sich selber auch positiv darzustellen. Initiative Menschen sind auch Leute, die wahnsinnig inspirierend auf andere wirken, indem sie eine tolle, lebendige Körpersprache haben, indem sie in der Lage sind, auch die große Vision, das Big Picture zu verkaufen, andere Menschen mitzureißen, zu begeistern, die sehr kreativ sind, sehr viel nach, ja, auch Freiraum, Flexibilität suchen, sehr spontan sind und sich gut auf unterschiedliche Dinge, auch Veränderungen einlassen können, die auch immer viel Veränderung und Abwechslung und Flexibilität suchen und brauchen. Das ist so deren große Stärke. Zulässige Schwäche ist natürlich auf der anderen Seite auch, na ja, zum einen dieses Sprunghafte. Das heißt, der Initiative verliert auch gern mal die Begeisterung, wenn die Anfangseuphorie abgeflacht ist. Na, heißt, es wäre eher jemand als Führungskraft, der reißt so mehrere Projekte gleichzeitig auf, hat immer einige Bälle gleichzeitig in der Luft, wenn einer runterfällt, ist nicht so schlimm, kommt schon irgendwie was Neues, Spannendes, weil der immer so eine Fun-Komponente auch in der Arbeit braucht. Und ja, wenn es irgendwie zu kleinteilig wird, dann mag der das auch ungerne, ist eher Weltmeister im Delegieren, will also die Arbeit möglichst schnell loswerden, würde auch zu Ihnen dann als Mitarbeiter beispielsweise sagen, naja Mensch, hier, ich habe ein super spannendes neues Projekt, da kann sich richtig beweisen, richtig klasse, schau doch mal, was ich da Tolles mitgebracht habe, um dann die Arbeit möglichst schnell auch an andere zu delegieren, weil das ist seine zweite zulässige Schwäche neben diesem spontan sprunghaften. Der Initiative, der mag ja gerne so viel Freiraum, Unabhängigkeit und fühlt sich nicht so wohl, wenn er zu strukturiert arbeiten muss. Das heißt, wenn Arbeit zu kleinteilig wird, dann schaltet er häufig ab, wenn er also detailliert Excel-Tabellen ausfüllen müsste. Das würde wirklich nicht diesem Anspruch nach Fun in der Arbeit auch genügen. Da ist er häufig nicht der Richtige in der extremen Ausprägung, um solche Aufgaben zu übernehmen. Von daher, Sie merken schon, Persönlichkeit hat auch viel mit individueller Motivation zu tun und wie ich mich auch dafür eigne, bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Da werden wir noch darauf zurückkommen, wenn es um das Thema situative Führung, Anpassung des Führungsstils geht, weil ich ja wahrscheinlich einen Führungsstil immer noch mal ein bisschen anders ausliefern muss, in Anführungszeichen, je nachdem, auf was für einen Persönlichkeitstyp ich dann auch treffe. Und Beispiele für so initiative Menschen wären ja auch Gerhard Schröder, der mal gesagt haben soll, das Leben soll doch bitte nach vorne hin möglichst ereignisoffen sein. Sprich, ich möchte mich gar nicht so stark festlegen, ich gucke mal, was morgen kommt und lebe da auch eher im Moment und im Augenblick. Dann sicherlich auch alle Menschen, die beruflich so als Entertainer unterwegs sind. Ne, denken Sie mal an, ja, Thomas Gottschalk beispielsweise. Ne, der hat auch immer ganz viele Dinge gleichzeitig am Laufen gehabt. Und das sind auch Menschen, die sehr, sehr stark diesen Applaus und die Anerkennung von anderen Menschen brauchen und dann auch schwer loslassen können. Also Gottschalk ist immer mein Beispiel, wird wahrscheinlich auch zum 80., 85. Geburtstag noch eine Geburtstagsshow bekommen, weil er einfach schwer auch loslassen kann und ja, sich wahnsinnig gerne auch mit anderen Menschen umgibt und diesen Applaus des Publikums auch genießt. Jopi Heesters ist auch mit 100 plus noch getourt. Udo Jürgens würde es auch heute noch machen. Anderes Beispiel, der auch gleichzeitig noch sehr viel, ja, Dominanz in sich hat, ist Stefan Raab beispielsweise. Hat ja auch mal viele Projekte gleichzeitig gemacht, war da sehr begeisterungsfähig. Von daher eigentlich merkwürdig, dass er jetzt so stark loslässt und sich da auch zurückziehen kann. Gleichzeitig die Dominanz bei ihm war ja auch ein sehr hoher Ehrgeiz. Überlegen Sie mal, Schlag den Raab, wie verbissen er da teilweise auch, ja, um jeden Punkt gekämpft hat. Nicht, weil er jemand irgendwie anders da auch bloßstellen wollte, sondern wollte gerne gewinnen und den Erfolg auch haben. Das ist eben was dominante Menschen sehr stark treibt. Anderes Beispiel wäre wahrscheinlich noch Dieter Bohlen. auch für dominant und sehr, sehr initiativ. Oder, schönes Beispiel aus der Welt des Fußballs, Jürgen Klopp. Nur so als Trainer sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr lebendig kommt er rüber, wobei der natürlich auch eine gewisse, ja, Strukturiertheit mit Sicherheit mitbringen muss, sonst wäre er nicht so erfolgreich in dem, was er macht. Okay, das ist also der Initiative. Bleiben wir auf der menschenorientierten Seite und kommen eher zu den stetigen, zu den, man sagt, grünen Persönlichkeitstypen. Der Stetige ist jemand, der sehr, sehr stark nach Stetigkeit im Sinne von Stabilität sucht. Und zwar streng genommen auf zweierlei Art und Weise. Den könnte man nochmal, ja, spalten. Und zwar nicht im Sinne von gespaltene Persönlichkeit, keine Angst. Sondern wenn Sie sich mal überlegen, in dem Bereich, wo der schon in Richtung Aufgabenorientierung sich bewegt, auf der einen Achse, dort sucht er sehr stark nach stabilen, geordneten Prozessen und Routineabläufen, die ihm Sicherheit geben und dafür sorgen, dass er effizient arbeiten kann. Das ist ganz, ganz wichtig für den Stetigen. Wir können uns ja gleich nochmal überlegen, in welchen Aufgaben diese Persönlichkeitsausprägung sich auch zu Hause fühlen und wo sie ihre Motivation finden, weil das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist das eine. Und diese Stärke, Dinge dann geräuschlos abzuarbeiten und so eine sehr gute Umsetzungsorientierung zu haben, ist allerdings auch gepaart mit der zulässigen Schwäche des Stetigen, häufig nicht so flexibel und spontan sich auch auf Veränderungen einzulassen. Weil das bedeutet ja erstmal, dass ich meine gewohnten, geordneten Prozesse und Routinen auch über Bord werfen und mich auf was Ungewisses einlassen muss. Und da fühlt er sich eben häufig nicht so sicher. Und die größere Seite noch des Stetigen, sehr stark dieses Menschenorientierte, bedeutet eben, dass er dort sehr stark nach stabilen, geordneten Beziehungen zu anderen Menschen auch sucht. Dass es ihm wichtig ist, da feste Bindungen zu Menschen zu haben, die ihm da auch Sicherheit geben, wo er eben auch sein Streben nach Harmonie ausleben kann. Harmonie ist ganz, ganz wichtig für den stetigen Typen. Bedeutet auch, womit der nicht so gut umgehen kann, sind Konflikte. Das heißt, Konflikten geht er lieber aus dem Weg oder so Entscheidungen, wo ich mich wie bei Zerreißproben auch festlegen muss und für oder gegen was entscheiden musste, da fühlt er sich nicht wohl mit. Und was eben auch eine Schwierigkeit ist, ist das Thema Nein sagen. Gerade bei so einem stetigen Mitarbeiter merken Sie das vielleicht häufig gar nicht, wie unwohl der sich damit fühlt, ihn dann auch Nein zu sagen, schaffe ich nicht, bin ich überlastet, traut er sich nicht, weil der eben so ein Bestreben auch danach hat, es Menschen dann häufig recht zu machen. Beispiel für so stetige Typen, naja, sind auch Leute, die sehr gut andere zusammenbringen, vermitteln können. Von daher denken Sie mal an Politiker, vielfach Bundespräsidenten fallen mir zum Beispiel ein, Joachim Gauck oder jetzt Frank-Walter Steinmeier, häufig auch so ehemalige Außenminister, war ja Steinmeier oder Genscher, wo es eine ganz, ganz wichtige Kompetenz ist, auch so mehr als Mediator zu agieren, Positionen von anderen Menschen gut zu integrieren, die zusammenzubringen, zusammenzuführen, an der Stelle auch für Harmonie zu sorgen. Das wäre sicherlich ein schönes Beispiel. Dann gibt es viele Menschen, die sprachlich eher stetig rüberkommen, zeichnen sich häufig durch eine eher weiche Sprache auch aus. Günther Jauch würde mir da einfallen. Oder zum Beispiel unser Bundestrainer Joachim Löw. Der ist insgesamt allerdings sehr schwierig einzuschätzen. Der hat, glaube ich, in der Kabine auch was sehr durchsetzungsstark Dominantes. Der hat auch was analytisch Gewissenhaftes, kommen wir gleich noch zu, als gewiefter Taktikfuchs. Was Jogi Löw nicht so stark bisher zum Vorschein hat kommen lassen, ist, glaube ich, dieses Initiativ Lebendige. Das hat natürlich eine ganze Zeit auch Jürgen Klinsmann sehr, sehr stark besetzt in diesem Bereich. Ich habe allerdings, 2016 war das, nach der Europameisterschaft, saß ich mal in Berlin im Taxi und habe ein Interview gehört mit Jogi Löw. Und da beschrieb er Folgendes, da habe ich ihn erstmal gar nicht wiedererkannt. Er sagte, ja, früher bei den Turnieren, da hatte ich immer so mein Taktikbuch dabei und habe mir da alles bis aufs Kleinste notiert, jeden Spielzug vorweggedacht, die Aufstellung reingeschrieben. Und diesmal, also bei der Europameisterschaft 2016, war das, hatte ich das gar nicht mehr. Da habe ich eher so aus dem Bauch heraus entschieden und mal überlegt, was könnte man da machen und das mit den anderen im Trainerteam diskutiert. Und da dachte ich erst, Mensch, wer ist denn das? Kennst du überhaupt nicht dieses Verhalten beim Jogi Löw? Und dann kam mir der Gedanke, naja, wir haben ja alle diese Persönlichkeitsfacetten in uns. Und Häufig ist so Verhalten, kommen wir gleich noch zu, ja auch manchmal Angst oder Zwang bestimmt. Und vielleicht hat er sich bisher aufgrund dieses auch Erfolgswillens, der in ihm schlummert, gar nicht so getraut, diese Seite seiner Persönlichkeit auch nach außen zu kehren. Und dann hat er sich vielleicht überlegt, hey, jetzt 2014 bin ich Weltmeister geworden. Ich bin eigentlich überhaupt nicht mehr angreifbar. Mir kann keiner was. Vielleicht habe ich jetzt mal die Gelegenheit, mich ein bisschen locker zu machen, mal fünfe gerade sein zu lassen und auch diese Facette meiner Persönlichkeit, die ich länger nicht zeigen konnte, auch mal stärker nach außen zu kehren. Und sei es vielleicht auch erstmal nur innerhalb der Mannschaft. Das ist ja ein durchaus beliebtes Verhalten bei so stetigen Personen, dass sie durchaus auftauen und sich extrovertierter zeigen, wenn sie in einem gewohnten und stabilen Umfeld und Kontext sich bewegen. Von daher ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel für eine sehr facettenreiche Persönlichkeit. Dann gibt es noch den vierten Typ, den blauen, den analytisch gewissenhaften. Und der Gewissenhafte ist jemand, der sehr viel Wert zum einen auf Zahlen, Daten, Fakten legt, zum anderen aber auch die gerne bis auf die Detailebene durchsticht. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig für ihn, dass ich mich da auch gut vorbereite, beispielsweise als Führungskraft, weil der ist auch als Mitarbeiter gut vorbereitet. Hier führen wir auch wieder die Diskussion um das Thema, wie viel Fachkenntnis brauche ich denn eigentlich auch als Führungskraft? Ich habe neulich einen schönen Podcast auch gehört. Da war Sven Franke, kennen Sie vielleicht aus dem Augenhöhe-Projekt, zu Gast bei Frank Eilers im Arbeitsphilosophen-Podcast. Und Sven Franke hat den schönen Satz gesagt, Führung ist, wenn man keine Ahnung vom Fachbereich hat. Ist jetzt natürlich überzogene Formulierung, dennoch steckt da viel Wahrheit drin, weil es eben, ja, gerade in heutiger Zeit vielleicht auch viel wichtiger ist, die richtigen Fragen zu stellen, als die richtigen Antworten zu geben. Dennoch, je gewissenhafter und fachlich geprägter meine Mitarbeiter sind, umso eher erwarten die das natürlich von mir, auch als Führungskraft, dass ich da gut vorbereitet bin und auch auf der Detailebene Antwort geben kann. Von daher, den Gewissenhaften zeichnet eben aus, dieses Streben auch nach Perfektion, nach Genauigkeit, nach Akkuratesse, wirklich die 100 oder 110 oder 120% Lösung zu finden. Der hat häufig ein sehr gutes Urteilsvermögen und ist in der Lage, Pro und Contra gegeneinander abzuwägen und nicht nur die richtigen Dinge zu machen, sondern die dann auch noch richtig zu machen. Das heißt, wann immer es natürlich darum geht, eine 100%ige Qualität zu sichern in bestimmten Jobs, ist der an der richtigen Stelle. Auf der anderen Seite, seine zulässige Schwäche ist manchmal auch eben ein Mangel darin, andere zu inspirieren, auch mal lebendig aufzutreten, auch mal nach der 80-20-Regel eine gute 80%-Lösung, die eben vielleicht im Prozess viel effizienter ist, zu akzeptieren, weil er eben sehr stark dieses Streben auch nach Perfektion und Genauigkeit hat. Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, um sich mal zu überlegen, wo kommt denn das her? Na, zum einen haben wir gesagt, dass ich Persönlichkeit auch dadurch entwickelt, dass ich ein gewisses Genmaterial in mir trage, aber das reicht in den meisten Fällen nicht. Es findet auch eine gewisse Erziehung eben statt. Und naja, zum anderen ist es auch so, dass wir zum einen bestimmte innere Antreiber haben, die wir in dieser Erziehung mitbekommen. Können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Das zweite ist, dass uns natürlich auch bestimmte Ängste prägen. Es gibt so drei Grundängste, die Menschen haben. Denken Sie mal kurz drüber nach, welche das sein können, die uns auch seit der Steinzeit begleiten. Welche drei Grundängste könnten das sein? Ich löse es mal auf. Das erste ist die Todesangst, die wir hoffentlich im beruflichen Kontext weitestgehend ausschließen können. Na, aber früher, als wir noch Säbelzahntiger gejagt haben, da war das im Arbeitskontext eine durchaus reale Befürchtung. Und das zweite sind eben zwei Ängste. Das eine ist so die Angst vor Versagen. Das andere ist die Angst vor Ablehnung und sozialer Ausgrenzung. Und jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, auf welche unserer vier Persönlichkeitstypen diese Ängste vor allem zutreffen. Nämlich, wenn Sie sich vor allem mal die Achse anschauen, Aufgabenorientierung versus Menschenorientierung, dann ist die Versagensangst vor allem bei den sach- oder aufgabenorientierten Persönlichkeitstypen ausgeprägt. Und zwar nochmal in etwas unterschiedlicher Abstufung. Nämlich bei dem Dominanten, bei dieser Macherpersönlichkeit, da ist die konkrete Versagensangst zu verlieren, vor allem öffentlich zu verlieren. Vorhin hatten wir Uli Hoeneß als Beispiel. Was glauben Sie, wie schlimm das für den gewesen sein muss, als das Thema Steuerhinterziehung auf den Tisch kam und dann öffentlichkeitswirksam die Steuerfahndung bei ihm zu Hause vor der Tür stand. Und so sein ganzes Lebenswerk, was er geschaffen hat, da, na, ich will nicht sagen zusammenbrach, weil das ist ja immer noch da. Dennoch diese Demütigung, die er empfunden haben muss, die mag wahnsinnig groß gewesen sein. Oder es gibt eine Person, die früher sehr, sehr dominant war aus demselben Verein, die sich aber inzwischen sehr stark geändert hat. Überlegen Sie mal, wer das sein könnte. Ich rede von Oliver Kahn. Oliver Kahn war für mich vorher so das Paradebeispiel eines dominanten Menschen. Ne, der da polternd durch den Strafraum gelaufen ist, Andy Herzog, wenn Sie sich noch an die Bilder erinnern, geschüttelt und angeschrien hat. Stefan Chapuisat, glaube ich, oder Heiko Herrlich, mal mit so einem Kung-Fu-Tritt begegnet ist und fast ins Ohr gebissen hat, der einfach wahnsinnig, ja, schon fast vom Ehrgeiz zerfressen war, so in der Wahrnehmung. Und inzwischen hat er sich sehr stark geändert und ich glaube, es gab so ein Lebensereignis, das ihn vielleicht sehr stark auch bekehrt haben mag. Früher hat man ja auch mal gesagt, dass sich Menschen nach ihrem 40. Lebensjahr in der Persönlichkeit nicht mehr so stark verändern. Es sei denn durch bestimmte kritische Lebensereignisse wie Jobverlust, Krankheit, Tod eines nahen Angehörigen. Inzwischen weiß man, dass sich Menschen Zeit ihres Lebens auch entwickeln können, wenn sie das möchten. Dennoch glaube ich, dass es bei Olli Kahn ein Ereignis gab, was auch mit dieser Grundangst zu verlieren zusammenhängt. Denken Sie mal nach, WM 2006 im eigenen Land. Und wir sind relativ weit gekommen, getragen von einer Welle der Euphorie der Bevölkerung. Und wer durfte nicht im Tor stehen? Ja, Oliver Kahn, der es immer gewohnt war, bis dahin die Nummer 1 zu sein. Wie sehr muss der Mensch das als Demütigung empfunden haben, dass plötzlich Jens Lehmann die Nummer 1 war? Und da hat man, glaube ich, im Laufe des Turniers auch mit dem Zettel, den er Lehmann dazu gesteckt hat, schon mal gesehen, da findet irgendwie ein Umdenken statt. Weil sich Olli Kahn vielleicht auch gesagt hat, naja, wenn ich jetzt hinterher noch erfolgreich sein will, vielleicht macht es Sinn, mich dann auch ein bisschen zu ändern und mal zu überdenken, wie ich so derzeit wirke und rüberkomme. Damit wollen wir uns ja auch noch beschäftigen, wie kann ich mich in meiner Persönlichkeit verändern, weil das geht, glaube ich, insgesamt ganz gut und das kann man Zeit seines Lebens tun. Das ist die eine Grundangst, die Versagensangst bei den dominanten Menschen. Beim Gewissenhaften ist die etwas anders ausgeprägt, nämlich als Angst, Fehler zu machen. Das ist ganz, ganz schlimm für einen Gewissenhaften. Deswegen ist er immer so perfektionistisch getrieben und kann häufig nur mit Gürtel und Hosenträger gleichzeitig leben. Und akzeptiert eben auch keine 80%-Lösung, weil er immer die Angst hat, ich habe noch nicht alles berücksichtigt und das könnte mir irgendwie auf den Fuß fallen. Und das treibt ihn eben sehr, sehr stark. Und diese Angst vor sozialer Ablehnung, die ist ja bei den beiden beziehungsorientierten Verhaltenstypen sehr stark ausgeprägt, und zwar in der Abstufung, dass der Initiative eben ja Angst hat, diese Bühne und den Applaus und die Anerkennung von anderen Menschen auch nicht mehr zu haben. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Deswegen sucht er das eben auch sehr, sehr intensiv. Und der Stetige hat eben sehr stark Angst davor, auch langfristig alleine zu sein, weil er zumindest diese stabilen, geordneten Beziehungen braucht. Deswegen geht der Konflikten auch lieber eher aus dem Weg, weil er sich dann nicht unbeliebt machen möchte bei anderen. Das sind also die Grundängste. Und darüber hinaus gibt es sogenannte Antreiber. Kennen Sie vielleicht aus der Transaktionsanalyse, nennt sich eine psychologische Strömung. Da gibt es auch einen charmanten Kurztest, den verlinke ich Ihnen gerne mal in den Shownotes, wo Sie über ja so eine Punktebewertung auch herausfinden können, welche so Ihre persönlichen Antreiber sind. Und zwar gibt es da 5 Stück, die heißen: sei stark, beeil dich, streng dich an, sei perfekt und sei gefällig, im Sinne von versuch es allen recht zu machen. Und je nachdem, welche Botschaften wir bewusst oder unterbewusst mitbekommen haben im Laufe unserer Erziehung, unseres Heranwachsens, unserer Persönlichkeitsentwicklung, umso stärker sind wahrscheinlich auch einzelne Verhaltensstile ausgeprägt. Ich gebe Ihnen gerne mal ein paar Beispiele für solche Botschaften, die darüber kommen. Überlegen Sie sich Folgendes. Sie kamen früher aus der Schule nach Hause und haben gesagt, Mensch, Papa, ich habe eine 2 in der Mathematikarbeit. Und Papa hat gesagt, ja, Junge oder Mädchen, Tochter, warum denn plötzlich wieder keine 1? Ne, das ist wahrscheinlich sehr stark ein Sei-perfekt-Antreiber, den Sie da auch mitbekommen. Anderes Beispiel, vielleicht eher für die Jungs geeignet. Sie waren spielen auf dem Bolzplatz, Fußball gespielt, mit den Kumpels und kamen nach Hause und haben gesagt, Papa, der Rudi hat mir ein blaues Auge gehauen. Und Papa hat vielleicht gesagt, Mensch, Junge, Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Sei stark, Antreiber. Und nächstes Mal haust du dem Rudi auch ein blaues Auge. Und sie kamen und haben gesagt, Mensch, Papa, der Rudi hat auch ein blaues Auge. Gut gemacht, Junge. Ne? So setzt du dich auch entsprechend durch. Das ist wahrscheinlich sehr stark, dieser sei stark, Antreiber. Drittes Beispiel noch für den Antreiber, sei gefällig. Vielleicht sind sie auch häufiger mal mit den Eltern zu den Großeltern gefahren und haben dann die Botschaft mitbekommen, als sie noch nicht so alt waren. Naja, Tochter, jetzt gehst du aber nicht wieder an die Schublade ran bei der Oma, ne, und räumst die aus. Und vom Essen nimmst du dir auch erst, wenn du gefragt wirst. Das kann so ein sei gefällig Antreiber sein, im Sinne von mach es allen recht. Jetzt können sie sich wahrscheinlich schon überlegen, ob es da eine gewisse Korrelation auch mit den einzelnen Verhaltensstilen gibt. Ja, zumindest ist es denkbar, dass so ein dominanter Mensch, wenn man mal so möchte, sehr stark auch so ein sei stark Antreiber hat. Vielleicht der stetige, der grüne Typ auch den Antreiber sei gefällig, mach es allen recht sehr intensiv gehört hat. Vielleicht der gewissenhafte den Antreiber sei perfekt. Und bei den anderen gibt's, glaube ich, keine sinnvolle Zuordnung, die man jetzt treffen könnte. Aber sowas kann eben auch sehr stark unser Verhalten prägen. Und jetzt ist natürlich so, dass gerade auch in der Kommunikation Konflikte und Missverständnisse entstehen können, wenn so Personen über Kreuz aufeinandertreffen. Jetzt gehe ich wieder davon aus, dass wir sehr extreme Ausprägungen haben. Es kann auch so sein, dass alle vier Verhaltenstypen bei einem Menschen gleich ausgeprägt sind. Das kann es ganz genauso geben. Reden wir gleich noch drüber, welche subjektiv empfundenen Vor- und Nachteile das haben kann. Nur überlegen Sie mal, jemand sehr Dominantes trifft auf jemanden, der sehr stetig harmonieorientiert ist. Das kann natürlich zum Clash kommen, weil der Stetige immer denkt, ah, so ein arroganter, ja, Fatzke, ne, was nimmt er sich da jetzt wieder raus? Der will uns eh alle nur platt machen. Während der Dominante über den Stetigen denkt, ah, so ein, ne, wie soll man es sagen, Weichei, Sauna-Untensitzer, ne, so ein Softie, der wird sich eh hier nie behaupten und durchsetzen können. Vielleicht denkt der Initiative über den Gewissenhaften, ah, so ein Pedant, Erbsenzähler, Bürokrat. Und auf der anderen Seite der Gewissenhafte über den Initiativen, ah, so ein Dampfplauderer, Sprechdenker, Oberflächenschwimmer, sodass dort eben ja, bestimmte Konflikte auch entstehen können. Deswegen ist es nicht nur wichtig, sich selber in seiner Wirkung auf andere einzuschätzen, sondern auch Verhalten von anderen Menschen etwas besser zu verstehen und Dinge vielleicht nicht persönlich zu nehmen, sondern sich zu überlegen, wo kann denn dieses Verhalten herkommen, von welchen Ängsten, von welchen Prägungen, womit kann das zusammenhängen, um eben auch die Stärken und auch zulässigen Schwächen anderer Menschen noch besser einschätzen und auch wertschätzen zu können und sich eher zu überlegen, wie können wir denn gemeinsam von unseren Stärken profitieren in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit und auch in der Führung. Jetzt wollten wir uns ja kurz noch überlegen, wo sich auch solche Menschen finden, häufig in Unternehmen mit bestimmten stärkeren Prägungen. Naja, und dominante Menschen, haben sich vielleicht selber gerade schon Gedanken gemacht, findet man häufig relativ weit oben in Unternehmen, sofern die hierarchisch organisiert sind, weil eben dominante Menschen wenig Probleme auch damit haben, mal unpopuläre Dinge zu entscheiden, Dinge durchzusetzen, Konflikte auszuhalten und auszutragen, was eben doch vielfach auch in der Führung, in der klassischen Führung zumindest gefordert ist. Und initiative Menschen findet man häufig eher in kreativen Berufen, Marketing beispielsweise, Werbung, teilweise auch zum Beispiel im Vertriebsaußendienst, in der Neukundenakquise, wo es eben auch gefordert ist, viel in Kontakt mit neuen Menschen zu sein, die zu begeistern, auch lebendig aufzutreten. Darf nur eben nicht zu viel sein und muss natürlich auch dann zum jeweiligen Kunden passen, damit man das nicht übertreibt. Naja, stetige Typen, wo finde ich die? Häufig in sozialen Berufen. Wenn Sie mal drüber nachdenken, Joachim Gauck beispielsweise war ja auch eher, ich meine, Pastor im Vorleben, da passt das ganz gut. Oder ne, sonstige soziale Berufe, wo ich mich eben mit Menschen und ihren Problemen auseinandersetze. Ich finde es auch sehr intensiv im Personalwesen beispielsweise in Unternehmen oder im Betriebsrat, wobei der oder die Vorsitzende in der Regel auch noch eine gewisse dominante Prägung einfach benötigt, damit er oder sie eben bestimmte Positionen auch nach oben hin gegenüber der Geschäftsleitung vertreten kann. Naja, und analytische, gewissenhafte Prägung findet man natürlich in allem, was mit Genauigkeit zu tun hat, sprich alles, was mit Zahlen zu tun hat, Finanzen, Controlling, Buchhaltung, Rechnungswesen, aber auch so Funktionen wie Forschung und Entwicklung. Ingenieure sind häufig auch sehr gewissenhaft geprägt. Dann Personen, die im Qualitätsmanagement arbeiten, wo eben das Nullfehlerprinzip auch gilt. Das sind so typische Beispiele, genau wie IT beispielsweise, Softwareentwickler. Die finden sich auch häufig zumindest mit einer etwas stärkeren Prägung in dieser Ecke wieder. Wichtig ist allerdings, jetzt kommen wir zum Thema Führung, Menschen dort eben nicht in Schubladen zu stecken. Weil wir haben schon gesagt, wir haben all diese Verhaltenstypen auch in uns, jeder in etwas unterschiedlicher Ausprägung. Und was natürlich etwas häufiger der Fall ist, ist, dass zwei nebeneinander liegende Facetten etwas stärker ausgeprägt sind, weil dann ja zumindest noch eine Dimension im Sinne von extrovertiert, introvertiert, aufgaben- oder menschenorientiert da gemein ist. Was sie weniger haben, ist so eine Ausprägung über Kreuz, dass Menschen zum Beispiel sehr stark dominant und gleichzeitig stetig sind. Keine Angst, dann werden Sie auch nicht schizophren an der Stelle, sondern es kann eine wunderbare Kombination sein. Überlegen Sie mal, Sie wären also der dominante, starke Macher, der das Unternehmen voranbringt, Trägheit bekämpft, dann auch mal positiv treibt und auf der anderen Seite so viel Empathie auch besitzt, sich in andere Menschen reinzudenken, die gut zu verstehen, dass er dann eben auch in der Lage ist, so auf der sozialen Ebene auch mal dafür zu sorgen, die Leute nicht zu verlieren. Oder sie wären jemand, der gleichzeitig wahnsinnig begeisterungsfähig ist, so ein initiativer, gelber Typ und in der Lage ist, andere mitzureißen, die anzustecken, die große Vision zu verkaufen, dann aber als gewissenhafter auch auf der Detailebene zu liefern und Rede und Antwort zu stehen. Das kann eine sehr, sehr erfolgreiche Kombination sein. Und ich persönlich bin aus der Erfahrung überzeugt, dass man sich in alle vier Richtungen gleichzeitig entwickeln kann. Und dass es nicht zu Lasten eines bestimmten Persönlichkeitstyps geht. Und naja, jetzt kann es auch Menschen geben, die, hatten wir gerade schon gesagt, in allen Dimensionen relativ gleich ausgeprägt sind. Vorteil ist natürlich, ich bin sehr gut in der Lage, mich auch auf unterschiedliche Menschentypen, auf die ich treffe, gut einzustellen. Was gerade in der Führung ganz, ganz wichtig sein kann. Der Nachteil kann natürlich sein, ich werde nicht so stark als jemand, man sagt ja, mit Ecken und Kanten wahrgenommen. Und da ist allerdings meine eigene Entscheidung, wie will ich denn rüberkommen? Wie will ich wahrgenommen werden von anderen? Und ich glaube, wenn ich mich da selber reflektiere und auch gut damit auseinandersetze, dann kann ich damit auch sehr zufrieden sein, wie ich einfach bin. Was mich, glaube ich, nicht davon abhält, auch eben daran zu arbeiten, vielleicht noch erfolgreicher, noch wirksamer zu sein. Dann allerdings rate ich persönlich dazu aus der Erfahrung, nicht zu sagen, ich will jetzt aber ein dominanter Typ werden oder ein gewissenhafter, sondern mir eher zu überlegen, was sind denn so einzelne Kompetenzen oder Verhaltensweisen, die ich zum Beispiel noch stärker ausbilden kann. Zum Beispiel, indem ich sage, in manchen Fällen wäre es wichtig, in der Projektarbeit beispielsweise oder in der Führung noch mehr freundliche Direktheit zu zeigen und Dinge auch mal auszusprechen, die vielleicht nicht so gerne gehört werden, auch mal ein kritisches Feedback zu geben. Das wäre dann eher so eine positive Dominanz. Oder in manchen Fällen wäre es wichtig, auch mal ein bisschen mehr aus mir rauszugehen, ein bisschen lebendiger, inspirierender zu sein. Das wäre dann das Thema Initiativ. Oder indem ich etwas stetiger bin und sage, manchmal ist es auch wichtig, noch mehr aktiver zuzuhören, empathischer zu sein, mich in den anderen reinzudenken und deren Ängste, Sorgen, Nöte zu verstehen. Oder ich sage, an einigen Stellen ist es notwendig, mehr Detailorientierung, Gewissenhaftigkeit zu zeigen, im Sinne von, ich zwinge mich mal freundlich selber dazu, mich auch ein bisschen besser vorzubereiten, Dinge mal bis zu Ende zu durchdenken und nicht immer nur mit einer 80% Lösung zu leben. Also ich würde Ihnen sowohl für die eigene Entwicklung raten, als auch für die Führung, nicht so pauschal das Ganze zu benutzen, sondern eher zu gucken, auch bei einem Mitarbeiter in einem Gespräch, welche Verhaltensweisen sehe ich da jetzt am ehesten und nicht zu sagen, das ist jetzt aber so einer oder so einer, das ist häufig gefährlich, weil wir Menschen dann in Schubladen stecken, wo sie gar nicht so schnell wieder rauskommen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, auch zu schauen, was sehe ich da für Verhaltensweisen, um dann situativ da eben gut auch drauf reagieren zu können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, die Führungskräfte an der Stelle auch mitbringen sollten. Wie kann das gehen? Da möchte ich Ihnen jetzt abschließend noch ein paar Hinweise und Tipps geben, wie Sie eben auch in der Lage sind, unabhängig davon, wo Sie selber stehen, auch auf andere Menschen mit bestimmten Ausprägungen zu reagieren. Und dabei ist mir aber immer ganz wichtig zu sagen, das tun Sie bitte in einem Maße, wie Sie sich persönlich darauf einlassen wollen und damit wohlfühlen. Weil wenn es eben so rüberkommt, dass Sie sich da verstellen und schauspielern und dann nicht mehr authentisch auf andere wirken, dann ist es, glaube ich, auch eher gefährlich, das zu machen. Auf der anderen Seite, naja, gerade im beruflichen Kontext gilt, häufig ist authentisch gar nicht das richtige Wort, sondern glaubwürdig ist viel besser. Weil wenn wir uns mal überlegen, was heißt denn Authentizität? Ich meine, dass eine Definition auch sein kann, das Denken, Handeln und Fühlen in einem Moment immer übereinstimmen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn Sie mal an Ihre unterschiedlichen Rollen denken, die Sie gerade auch als Führungskraft haben. Oder auch mal im Privatleben. Machen Sie das mal eine Woche, dass Sie immer genau das sagen, was Sie in dem Moment denken und das hoffentlich auch fühlen. Naja, dann haben Sie wahrscheinlich keinen Arbeitsplatz mehr am Ende der Woche. Die Familie ist auch sauer auf Sie. Die Partnerin ist weggelaufen oder der Partner. Und die Freunde lassen Sie auch im Regen stehen. Nein, Spaß beiseite. Also ist gar nicht so einfach. Von daher ist es, glaube ich, eher wichtig, dass ich das Ganze glaubwürdig auch vermitteln kann, was ich tue. Und da auch konsistent bin in meinem Verhalten. Wenn Sie mal an die Nachhaltigkeitsstrategien aus der zweiten Episode zurückdenken. Und dann passiert Folgendes, dann wird mir Authentizität häufig von anderen Menschen zugeschrieben, weil sie mein Verhalten eben als authentisch wahrnehmen. Das ist auch der Grund dafür, warum Menschen, darüber hatten wir auch in der zweiten Episode gesprochen, sehr unterschiedliche Rollen bezüglich der Anforderungen durchaus sehr authentisch in den Augen anderer ausfüllen können, weil sie eben gutes Repertoire auch an Interaktionsstilen, an persönlichen Kompetenzen auch mitbringen, um diese Rollen authentisch auszufüllen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Hinweise geben abschließend, wie Sie da eben das hinbekommen, unterschiedliche Persönlichkeitstypen, gerade wenn es Mitarbeiter sind, auch gut zu erreichen. Fall 1. Sie haben einen dominanten Mitarbeiter, ne, der auch durchaus mal sehr aufmüpfig ist, sehr selbstbewusst auftritt, auch mal irgendwie schnell was raushaut, in Anführungszeichen, ohne groß drüber nachzudenken, auch mal dazu neigt, andere Kollegen bloßzustellen oder ähnliches. Und wie kann ich da reagieren? Naja, wichtig ist, jemand, der dominant ist, der braucht auch einen gewissen Gegendruck, sonst nimmt er sie gar nicht ernst. Heißt nicht, dass Sie den in den Senkel stellen, um Gottes Willen. Wir hatten ja auch gesagt, ein wichtiger Grundsatz ist immer konsequent in der Sache und respektvoll zu Menschen. Nur der Umgang mit einem dominanten Mitarbeiter erfordert eben auch, dass Sie persönlich sehr selbstbewusst, durchsetzungsstark auftreten, ohne dabei aber, und das ist häufig ein schmaler Grad, arrogant, besserwisserisch, belehrend rüberzukommen. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt ist, dominante Menschen schätzen, wenn sie in der Lage sind, sehr knackig und präzise auf den Punkt zu kommen. Heißt, in Kernbotschaften zu kommunizieren, zu sagen, das und das will ich, das ist mein Ziel, das will ich erreichen. Zum Beispiel im Mitarbeitergespräch gleich im ersten, zweiten Satz zu sagen, das ist unser Ziel für heute, da möchte ich mit dir hin. So sieht die Agenda aus. Auf geht's. Das werden wir beim Thema Kommunikation noch ausführlicher behandeln. Was beim dominanten Menschen außerdem wichtig ist, insbesondere beim Mitarbeiter, ist Folgendes. Der Mitarbeiter wird wahrscheinlich sehr demotiviert sein, wenn Sie ihm kleinteilig Ziele, Prozessschritte, also auch den Weg zum Ziel vorgeben. Weil der ist da durchaus sehr pragmatisch orientiert und sagt, Mensch, lass doch mal meine Sorge sein, wie ich das Ziel auch erreiche. Und wenn Sie feststellen, der bringt die notwendige Motivation mit und auch die Kompetenz, um das zu machen, dann kann er sich durchaus den Weg zum Ziel auch selber erarbeiten oder herleiten. Vielleicht sogar schon das Ziel eigenständig festlegen. Weil wir gelernt haben, dass dominante Menschen da sehr ehrgeizig sind. Von daher wird er sich auch ein sportliches, herausforderndes Ziel setzen. So dass Sie eher aufpassen müssen, dass dieses Ziel ja konsistent ist mit dem, was Sie sich überlegt haben, mit den Teamzielen, Abteilungszielen, Unternehmenszielen, dass er da nicht übers Ziel hinausschießt an der Stelle. Worüber Sie einen Mitarbeiter, der eher dominant auftritt, an der Stelle auch noch kriegen, ist, indem Sie ihm einen persönlichen Nutzen aufzeigen. Ja, wir haben ja gesagt, er neigt dazu auch eher mal eigene Ziele zu erfüllen, anzustreben. Und wenn Sie dann eben sagen können, ja, da hast du Folgendes von, wenn du die Präsentation bis morgen noch ausarbeitest, dann kannst du die auch persönlich vorstellen vor der Geschäftsführung, mal als ein Beispiel, dann kitzelt das schon sehr, sehr stark seinen Ehrgeiz und dann wird er da auch richtig für brennen, die Sachen zu machen. Von daher, darüber kriegt man so einen dominanten Menschen auch sehr, sehr gut motiviert. Worauf muss ich beim initiativen Mitarbeiter achten? Naja, vor allem darauf, dass der mir nicht ausbüchst. Ne, Initiative sind ja so kreative, freiheitsliebende Menschen, die häufig noch 5 andere Ideen haben, wie irgendwas gehen könnte, die sich ungerne in Strukturen einordnen und Dinge anhand von Prozessen machen. Von daher, wenn das bei Ihnen wichtig ist, dann gucken Sie eben, dass Sie den auf der einen Seite durch gewisse Leitplanken so führen, dass er nicht zu sehr ausbüchst, auch im Gespräch, dass Sie aber andererseits natürlich diese wahnsinnige Motivation, die da auch drin steckt, nicht einbremsen. Von daher ist da eher wichtig, dem gewisse Leitplanken auch eine Vision vorzugeben, wo es hingehen soll und dann natürlich seinen Freiheitsdrang auch positiv zu nutzen. Das ist ganz wichtig. Da der Initiative sich ja auch gerne mitteilt, ist hier besonders wichtig, dem auch interessierte Fragen zu stellen und gut zuzuhören. Da fühlt er sich sehr gewertschätzt auch dadurch. Das ist ihm auch wichtig, sich da mitteilen zu können, auch mal über Gefühle zu sprechen. Das darf da nicht außen vor bleiben. Wenn Sie da zu kühl sind, dann wird das nicht funktionieren. Und es ist natürlich wichtig, auch in einem gewissen Maße lebendig rüberzukommen. Heißt nicht, dass Sie da den großen Entertainer machen sollten. Das sollten Sie sogar nicht tun, weil überbieten Sie ihn nicht in seiner Lebendigkeit, in seiner Körpersprache. Dann schaukelt sich das häufig nur gegenseitig hoch, kennen Sie vielleicht auch. Seien Sie eher immer so in der Mitte dieser Persönlichkeitsausprägung, versuchen Sie recht ausgeglichen rüberzukommen und dann situativ, wenn Sie bestimmtes Verhalten spüren, darauf auch zu reagieren. Das macht häufig Sinn und ist eine sehr gesunde Art, da auch vernünftig und authentisch rüberzukommen. Also das ist wichtig bei einem Initiativen, gewisse Lebendigkeit, dem auch herausfordernde, visionäre, ehrgeizige Ziele vorzugeben, ist ganz entscheidend, dass er da auch merkt, hey, da ist richtig was Inspirierendes dahinter und dann gewisse Leitplanken vorzugeben, in denen er sich bewegen kann. Was ist wichtig beim Stetigen? Naja, auf jeden Fall eine Atmosphäre zu schaffen, in der er sich wohl und in einem gewissen Maße ja auch geborgen fühlen kann. Weil Stabilität, Harmonie, haben wir gesagt, ist ganz, ganz wichtig für ihn. Also nicht zu konfliktär sollte das Ganze sein. Ihn vielleicht auch nicht zu sehr zeitlich unter Druck zu setzen.
Damit können Stetige häufig nicht so gut umgehen.
Dann auch, ja, interessiert zu fragen, gut zuzuhören und ihm zu signalisieren, du bist mir wichtig jetzt hier in diesem Moment. Und vielleicht auch in der Sprache ein wenig weicher zu sein als normal. Sie kennen mit Sicherheit bestimmte Hinweise aus dem Bereich der Rhetorik, wo es darum geht, Weichmacher wegzulassen, Konjunktive. Naja, wenn Sie auf jemand sehr Stetiges treffen, kann das vielleicht den sogar besser erreichen. Also wenn Sie sagen, du musst jetzt aber Folgendes machen oder ich erwarte, dass du das und das tust. Vielleicht ist das für den auch eine deutliche Ansage, wenn Sie sagen, ja, ich rate dir mal, über das und das nachzudenken oder probier das mal aus, das so und so zu machen. Kann häufig schon helfen. Und dann beim gewissenhaften Typen ist es wichtig, sich extrem gut vorzubereiten. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Zahlen, Daten, Fakten liebt er, dann auch die Detailebene. Von daher für beide Sachorientierte, für den Roten und für den Blauen, ist es wichtig, eine gute Struktur zu haben im Gespräch. Während allerdings dem Dominanten häufig so die Kernbotschaften reichen, möchte der Gewissenhafte bis aufs Detaillevel absteigen. Da brauchen sie auch einfach eine gewisse inhaltliche Kompetenz, um da bei ihm mitsprechen zu können. Das ganz, ganz Wichtige ist, erwartet der. Da unter Umständen auch Ziele und den Prozess zur Zielerreichung vorgeben oder zumindest gemeinsam besprechen, wie die einzelnen Zwischensteps aussehen, wann es notwendig ist, auch mal das Ergebnis zu kontrollieren. Das gibt dem Gewissenhaften eher Sicherheit, dass er sich da auch auf der sicheren Seite bewegt. Trotzdem ihn natürlich zu bestätigen in seiner Fachkompetenz, so dass er sich da auch gewertschätzt fühlt. Wertschätzung ist noch ein schöner abschließender Punkt. Und zwar ist es so, dass alle 4 Typen, wenn wir jetzt über eine gewisse extreme Ausprägung sprechen, auch für andere Dinge Lob und Wertschätzung brauchen. Darüber möchte ich noch ganz kurz mit Ihnen reden. Nämlich der Dominante, wofür braucht er Lob und Anerkennung? Insbesondere für das Ergebnis seiner Arbeit, sprich die erreichten Ergebnisse und Erfolge. Das unterscheidet ihn vom Gewissenhaften. Der Gewissenhafte braucht Lob für die Qualität des Ergebnisses, sprich dafür, dass es fehlerfrei, pünktlich abgeliefert wurde. Der Dominante eher dafür, dass er diesen Erfolg erreicht hat. Der würde auch sagen, Mensch, ist doch egal, wie ich da hingekommen bin, Zweck heiligt die Mittel, sehr pragmatisch, ist doch wichtig, dass wir das jetzt erreicht haben. Das ist der erste Unterschied. Das zweite ist, wofür braucht der Initiative Wertschätzung, Lob und Anerkennung? Sehr stark für die eigene Person. Was der hören möchte ist, du bist ein prima Typ. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit dir zusammen. Du bist total klasse. Das möchte der gerne hören. Es darf nur natürlich nicht, kommen wir beim Thema Lob und Feedback auch noch dazu, geheuchelt rüberkommen. Das muss schon ehrlich gemeint sein. Und der Stetige als letzter Typ, der braucht vor allem Lob und Anerkennung für sein Verhalten gegenüber anderen Menschen. Wenn ich zu ihm sage, Mensch, klasse, wie du den neuen Kollegen ins Team integriert hast oder wie du in einem Projekt auf die unterschiedlichen Anspruchsgruppen zugegangen und die mit ins Boot geholt hast, das signalisiert ihm auch Wertschätzung und Anerkennung. Von daher der Dominante braucht Lob für die Ergebnisse und Erreichtes und Erfolge. Der Gewissenhafte für die Qualität des Ergebnisses, der Stetige für sein Verhalten gegenüber anderen Menschen und der Initiative vor allem auch für die eigene Person. Von daher sind das Hinweise, wie Sie eben mit den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen gerade in der Führung noch besser umgehen können, wie Sie Menschen noch besser erreichen, dadurch noch nachhaltig wirksamer auch werden können als Führungskraft. Weil Persönlichkeit hat uns aus drei Gründen beschäftigt, um das nochmal zusammenzufassen. Einmal, um mich selber in meiner Wirkung auf andere besser zu reflektieren, um aber auch mal zu wissen, wo stehe ich eigentlich? Wohin will ich mich gezielt entwickeln? Und das Entwickeln vielleicht noch als letzter Aspekt funktioniert extrem gut durch Vorbilder. Dadurch, dass wir uns anschauen, wer macht denn bestimmte Verhaltenszüge sehr, sehr gut, die ich brauche, oder wer hat bestimmte Kompetenzen, dass ich mir das abgucke, in Anführungszeichen, und dann auf meinen eigenen Stil anpasse. Also, wo stehe ich? Wie wirke ich? Wohin will ich mich entwickeln? Dafür ist Persönlichkeit wichtig. Zweiter Aspekt, um Verhalten von anderen Menschen, gerade Mitarbeitern, besser einschätzen zu können, Dinge vielleicht auch nicht persönlich zu nehmen. Und drittens, um mich in meinem Verhalten in einem Maß, wie ich mich damit wohlfühle als Führungskraft, noch stärker anzupassen an die Kommunikationspräferenzen meiner Mitarbeiter. Immer mit der Maßgabe, da noch erfolgreicher zu sein in der Kommunikation. Nicht so stark aneinander vorbeizureden, den anderen noch besser zu erreichen. Von daher, das waren die Gründe, weswegen Persönlichkeit in der Führung so wichtig ist. Das wird in den folgenden Episoden auch immer wieder durchscheinen. Ich verweise nochmal an das entsprechende Video dazu, was ich gerne in den Shownotes verlinken möchte. Naja, und freue mich, wenn ich Ihnen jetzt einige Hinweise geben konnte, wie Sie dadurch in der Führung noch erfolgreicher, noch nachhaltig wirksamer sein können als Führungskraft. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie mir wie immer auch eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Gerne mir auch Ihre Fragen, Anmerkungen, Kommentare senden, entweder über meine Website www.nachhaltigführen.blog oder über Twitter. Dort erreichen Sie mich unter für nachhaltig, alles zusammengeschrieben, für mit UE. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören. Da geht es um das Thema Selbstmanagement, was eine ganz, ganz wichtige Kernkompetenz ist von Führungskräften, weil wenn ich andere führen möchte, muss ich mich erstmal selber gut führen. Von daher, bleiben Sie wirksam, bleiben Sie nachhaltig, bleiben Sie vor allem dran, und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören.